Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast reinhörst. Hier geht's ums Draußen, um Ausflüge, um Geschichten, um Gedanken, um das, was es draußen mit uns im Inneren macht. Hier schaue ich gemeinsam mit euch auf genau diese Dinge und die Geschichten dahinter. Und das ist in der heutigen Folge zumindest sehr, sehr, sehr viel. Noch während ich die ersten Worte im Skript geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, dass das vermutlich eine echt lange Folge werden könnte. Die Recherche war für mich so ein Rabbit Hole Deluxe. Ich habe Dokus geschaut, Orte besucht, an Orten gestanden, die keine Orte mehr sind und Orte gesehen, die wieder Orte geworden sind. Ich habe so unglaublich viele Geschichten gesammelt und jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo ich eigentlich anfangen sollte, weil es so viel ist, was ich eigentlich erzählen möchte. Vielleicht ist der Punkt, der Anfang meiner Begegnungen mit dem Lausitzer Seenland war, ein guter Ausgangspunkt. Und von dort aus schauen wir dann in die Vergangenheit, die Gegenwart und in die Zukunft. Ich nehme dich heute nicht nur mit auf eine Reise an Seen, Aussichtstürme, durch Bergbaumuseen, Energiefabriken, sondern auch an verlorene, aber nicht vergessene Orte. Und vor allem aber durch die Geschichte. Lass uns einen Zeitsprung machen. In den Mai 2023. Ich hatte in meiner kleinen Welt beschlossen, dass die Rollesaison für mich eröffnet sei. Vermutlich war ich damit auch wieder spät dran, aber es war mir egal. Mein Ziel sollte in nicht allzu großer Entfernung liegen, aber es sollte schön sein. Ich klickte mich also am Abend durch meine Spots auf Google Maps, schätzte Entfernung und Reisezeiten ab und schließlich landete ich auf einem Punkt, der meinen Ansprüchen gerecht wurde. Also machte ich mich am nächsten Morgen gewappnet für alle Eventualitäten. Was ist, wenn mir unterwegs das Benzin ausgeht? Habe ich genug Proviant dabei? Hat das Handy genug Akku? Und wie war das gleich mit dem Benzin? Bei Sonnenschein und milden Temperaturen auf Hollys Rücken auf dem Weg. Für alle, die es nicht wissen, Holly ist mein kleiner 45 km/h schneller Roller. Mein Weg führte mich durch Ottendorf-Akrilla, Lausnitz, Königsbrück, Schwebnitz und schließlich zur Landmarke Rostiger Nagel. Bis ich auf den Turm konnte, musste ich mich aber in Geduld üben. Auf wundersame Art und Weise kam mein Fahrrad nachgereist und es folgte noch eine Tour um den halben Sedlitzer See. Am Ufer hocken, Steinchen schnippen lassen und die Sonne genießen. Einen Wimpernschlag später stand ich dann doch auf dem 2008 erbauten und ca. 30 Meter hohen Aussichtsturm aus Kortenstahl. Die Farbe und Beschaffenheit der warmen Oberfläche ließen mich staunen. Die rostrote Patina ist überraschend rau und glatt zugleich. Sie sieht rostig aus, ist es aber nicht. Der Turm ist ein Symbol für die Wandlung des Gebiets, vom Bergbau zu einer zukunftsorientierten Region. Seine Architektur soll auch genau das zum Ausdruck bringen. Steht man oben, wird's klar. Weite und türkisblaues Wasser. Der Senftenberger See, Partwitzer See, Geierswalder See und noch viele mehr, deren Namen ich damals nicht kannte, glitzerten in der Sonne. Irgendwo weiter weg, aber noch nah genug, die Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe, Welzow, Nochten und Klettwitz. Alles Namen, die mir damals wenig gesagt haben. Und doch hatte ich so eine Ahnung, als ich meinen Blick schweifen ließ. Eine Ahnung über das, was jünger ist und doch viel älter als ich. Ich wusste damals schon, dass das Lausitzer Seenland durch die Flutung stillgelegter Tagebauten entstanden war, beziehungsweise am Entstehen ist. Auch, dass es bis Ende der 2020er Jahre die größte künstlich angelegte Wasserlandschaft Europas werden soll. Hier wird Deutschlands viertgrößtes Seengebiet entstehen. Ich hatte es schon mal irgendwo gelesen, glaubte ich mich zu erinnern. Aber diese Dimension vor mir zu sehen, war eine andere Nummer. Am Abend nach dem Ausflug mit Holly habe ich mich darüber gefreut, dass ich auf den Ausflug gefahren bin, dass ich das unternommen habe Und es war damals der erste, den ich für mich alleine gemacht hat. Und damals war es dann damit auch erstmal wieder gut für mich. Von diesem Enthusiasmus beflügelt bin ich im Juli nochmal losgefahren. Es war heiß und auf den Straßen stand die Hitze, die eher dem Atem eines Drachen statt einem erfrischenden Fahrtwind glich. Auf dieser Tour führte mich mein Weg durch Moritzburg, Bärwalde und ein paar andere kleinere Dörfer und schließlich auf eine Landstraße mit dem klangvollen Namen L60. Trotz der nicht allzu hohen und grünen Kiefern kam mir auch diese Landschaft vor wie eine, die man sonst eher auf dem Mond antreffen würde. Und je weiter ich fuhr, desto stärker wurde dieser Eindruck. Am Horizont, circa auf 1 Uhr, das weiß ich noch ziemlich genau, tauchte auf einmal ein Koloss aus Stahl gebaut vor mir auf. Und diese unnatürlich große Konstruktion fügte sich beinahe natürlich in die Landschaft ein. Zum Teil lag es wohl auch daran, dass diese Landschaft eigentlich nicht natürlich ist. Ich musste 5 Kilometer vor meinem Ziel nochmal anhalten, um zu staunen. Das, was dort in der Landschaft lag, so verriet mir mein Handy, war mein Ziel. Die F60, der liegende Eiffelturm der Lausitz. Eine Abraumfördermaschine für den Hoch- und Tiefschnitt im Tagebau. Die Dimensionen beeindruckten mich. Nachhaltig. Ich komme später nochmal auf die F60 zurück, aber dieser Moment ist der Wendepunkt in der Geschichte. Melanie und der Tagebau und die Faszination für die Geschichte einer Region, die jünger ist als sie selbst. Während der Führung über die F60, man kann da eine Führung drauf machen, anders kommt man nicht hoch, fielen die Namen von Orten, die heute nicht mehr existieren. Es ging viel um Veränderung, um Wandel, um Tradition, um Zwänge und um Neuanfänge. Vieles davon hat mich so beeindruckt, dass ich noch heute zwischen Wahnsinn und unmöglich schwanke, wenn ich meinen Kopf in diesen Kaninchenbau stecke. Und von hier aus nochmal ein weiterer Blick zurück in die Geschichte. Kurz dazu eine geografische Einordnung zum Lausitzer Seenland. Sachsen und Brandenburg teilen sich das Lausitzer Seenland. Es liegt in einem Dreieck zwischen Luckau in Brandenburg, Cottbus und Niesky in Sachsen. Als Relation, weil Luckau und Niesky jetzt nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Dresden. Von Dresden aus fährt man eine reichliche Stunde, je nachdem, von wo man startet und an welchen See man möchte. Von Berlin aus fährt man ungefähr 2 Stunden südlich. Und weil wir gerade noch einmal bei Zahlen sind, die Gesamtausdehnung, ich sage es nochmal, von Europas größter künstlicher Seenplatte betragen von West nach Ost 60 Kilometer, von Nord nach Süd werden es 40 Kilometer sein. Das Ende des Braunkohleabbaus im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts war der Beginn der Flutung der Tagebaurestlöcher. Hier hole ich mir die Zahlen der Fläche von eben noch einmal an den Kopf und was sie im Umkehrschluss bedeuten. Von West nach Ost 60 Kilometer, von Nord nach Süd 40 Kilometer. 2400 Quadratkilometer. Mein Hirn kommt hier schnell wieder in die Sphären, in denen es denkt, ah, groß, sehr groß. Mein Gott, wirklich unfassbar groß. Als Relation 336.000 Fußballfelder wären es. Und weil das immer noch eine sehr, sehr, sehr große Zahl ist, das Saarland hat ungefähr die Fläche von 2570 Quadratkilometer. Es wurde also Tagebau auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie das Saarland, betrieben. Und Achtung, Wortwitz, je tiefer man gräbt, desto mehr merkt man, dass die Lausitz eigentlich wirklich keine Regionalgeschichte ist, sondern auch ein Stück Industriegeschichte. Sie ist auch keine Geschichte über Kohle. Sie ist die Geschichte über eine Landschaft, die mehrfach neu erfunden wurde. Wäre man vor 176 Jahren um 1850 über die Lausitz geflogen, hätte man dann noch keine Seenlandschaft gesehen. Stattdessen wären da Wälder, Heideflächen, Mooren, kleinere und größere Flüsse gewesen. In der Landschaft versprengt, Wiesen, Felder, kleine sorbisch-wendische oder und deutsche Dörfer. Die Lausitz war und ist auch heute noch dünn besiedelt und eher sehr ländlich geprägt. Die Kohle war da, lag aber hauptsächlich noch unter der Erde. Wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht, den wir zumindest alle körperlich irgendwie beigewohnt haben. Im 19. Jahrhundert kam die Industrialisierung. Der Energiebedarf stieg sprungartig an. Glashütten, Ziegeleien, Textilindustrie und nicht zuletzt die wachsenden Städte. Das erste Braunkohleflöz wurde aber bereits viel, viel, viel früher, nämlich 1789 bei Bockwitz, dem heutigen Lauchhammer, dokumentiert. Anfangs wurde die Kohle händisch von der Oberfläche gewonnen. Und so zur zeitlichen Einordnung. Die Menschen sammelten bereits Braunkohle mit den Händen auf, als Goethe noch lebte. Es wurden aber auch schon kleinere Gruben gegraben und torfähnliche Kohleblöcke ausgestochen. Die wurden dann auf Pferdekarren verladen und abtransportiert. Und plötzlich, während der industriellen Revolution, wurde die Braunkohle interessant. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann der industrielle Abbau. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten großen Tagebaue. Und damit begann etwas, das die Landschaft komplett verändern sollte. Darüber hinaus auch nicht nur die Landschaft, das Leben der Menschen und all der anderen Landschaftsbewohner änderte sich. Und in dieser Veränderung wird es verrückt. Man muss sich klar machen, ein Tagebau ist kein Loch. Das Loch ist nur das Endresultat. Der Tagebau an sich ist eine wandernde Landschaftsmaschine. Vorne verschwinden Wälder, Felder verschwinden, Dörfer, Lebensräume verschwinden. Hinten Abraum wird aufgeschüttet, neue Hügel entstehen, neue Böden entstehen. Die Landschaft bewegt sich quasi einmal durch die Region, wie ein Ungetüm, das sich eigentlich selbst verdaut. Und was übrig bleibt, ist das, was oft als Mondlandschaft beschrieben wird. Auch hier habe ich dafür nicht allzu viel andere Orte, denn so wie es aussieht, wenn die Maschinen das Feld verlassen haben, stelle ich es mir auf dem Mond vor. Da gibt es keine bewachsenen Böden mehr, kein Wald und keine Dörfer, nur noch Sand und kein Leben auf den Abraum halten. Über Kilometer nur noch kahle Flächen, niemals Land. Dazwischen stehen vielleicht noch Förderbänder, Bagger oder Förderbrücken oder Absetzer. Die aus der Landschaft zu nehmen, braucht nochmal eine Weile. Und das ist keine Natur mehr, aber es ist auch noch keine neue Landschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kohle zur Lebensader der DDR. Die Lausitz versorgte Kraftwerke, Städte und Industrie. Die Forderungen und damit die Fördermengen wurden immer größer. Immer mehr Landschaft wurde umgegraben. Immer mehr Dörfer mussten weichen. Die großen Tagebauer waren Makra, Meurow, Skado, Losa, Berwalde, Betzdorf, Cottbus-Nord, Nedlitz, Laubusch und die Liste ist noch viel, viel, viel länger. In der DDR gab es allein im Lausitzer Revier 20 Tagebaue. Fast 190 Millionen Tonnen Braunkohle wurden pro Jahr gefördert. Heute sind von diesen 20 noch 3 Tagebauten aktiv. 2025 wurden 35 Millionen Tonnen Kohle gefördert, also weniger als ein Fünftel der Menge der DDR, aber immer noch so unglaublich viel. Der Braunkohleabbau ist auch nur der Anfang des Prozesses der Energiegewinnung. Die Rohkohle muss getrocknet werden, zu den Kraftwerken und Brikettfabriken transportiert werden. Kraftwerke waren damals auf Leistung ausgerichtet. Wenn eine bestimmte Zahl auf dem Papier erreicht werden musste, weil sonst die Lichter in den umliegenden Städten ausgehen, wurde volle Last gefahren. Und das sah man an den riesigen Schornsteinen, die schwarze Asche übers Land bliesen. Aber auch hier komme ich später nochmal auf das Thema zurück. Historisch kam dann erstmal die Wende. Und mit der Wende kam der Bruch und neue Wege, Haushalte mit Energie zu versorgen. Viele Gruben wurden geschlossen, viele Menschen verloren ihre Arbeit. In einer Ausstellung habe ich folgenden Satz gelesen, ein Zitat eines Mitarbeiters aus einer Brikettfabrik. Das ist natürlich eine schwierige Sache, wenn man lange Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat und dann gesagt kriegt, wir können dich jetzt noch ein Jahr beschäftigen und du darfst jetzt deine Maschinen, an denen du dein Leben lang gearbeitet hast, auf den Schrott schmeißen. Zurück blieben nicht nur Menschen ohne Heimat und Arbeit, zurück blieben auch gigantische Restlöcher, instabile Böden, Halden, Industrieanlagen. Euphemistisch ausgedrückt, zurück blieb eine Region, die sich neu erfinden musste. So richtig zu Ende ist das Kapitel mit der Braunkohle aber auch noch nicht. Es gibt durchaus noch aktive Tagebau in der Lausitz. In Nochten, Reichwalde und Welzow Süd. In Jentschwalde wurde noch bis Ende 2023 gefördert. Die Tagebauer versorgen unter anderem die Kraftwerke Schwarze Pumpe und Boxberg mit Kohle. Und Sidefact, als ich im Mai 2023 das erste Mal auf dem rostigen Nagel stand, wurde in Jentschwalde noch abgebaut. Viele andere Gruben wurden bereits geflutet. Der Bärwalder See, der Senftenberger See, der Geierswalder See, Sedlitzer See, Partwitzer See. Im Entstehen ist aktuell noch der Cottbuser Ostsee. Und trotzdem, wie beschreibt man denn jetzt so eine Landschaft wie die Lausitz? Denn die Lausitz ist weder Natur noch Industrie. Sie ist beides. Auf mich wirkt sie wie eine Landschaft zwischen Erinnerung und Zukunft. Eine Landschaft, die der Mensch zuerst aufgerissen und anschließend wieder versucht zu heilen hat. Die Seen wirken alt, manche Wälder auch und manche Wege ebenfalls. Aber nichts davon ist alt. Vieles davon ist jünger als ich selbst. Gewissermaßen eine Landschaft aus zweiter Hand. Nicht natürlich entstanden, sondern neu erfunden und umgeformt. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre die Lausitz die größte Baustelle Deutschlands. Nur werden hier keine Straßen und Häuser gebaut, sondern eben eine neue Landschaft. Aber wie denn genau? Und jetzt habe ich auch sehr viel darüber gesprochen, was passiert ist. Jetzt schauen wir, wie der Mensch es überhaupt geschafft hat, eine ganze Region umzugraben. Denn das ist ja an sich, wenn man jetzt nur diese Leistung betrachtet, schon irgendwie beachtlich, die nur mit technischer Hilfe möglich war. Weil ich nicht davon ausgehe, dass jeder weiß, wie Braunkohle abgebaut wird, eine ganz kurze Zusammenfassung. Das Braunkohleflöz liegt unter der Erde. Soweit ist das bestimmt auch mal noch allen klar. Die vielen Meter, insgesamt sind es etwa 50 bis 100 Meter, Sand, Lehm, Erdreich und die darüber liegen, müssen erstmal geräumt werden. Der Braunkohleabbau findet ausschließlich im Tagebau, also in einer offenen Grube, über Tage statt. Kurz umrissen gibt es 4 Schritte. Im ersten Schritt wird der Abraum abgetragen, im zweiten Schritt muss der Abraum transportiert und verkippt werden. Das ist das Umwälzen der Landschaft. Über kilometerlange Förderbänder oder über die gigantischen Förderbrücken wird der Abraum zur Seite geschafft. Verkippt wird meistens auf die ausgekohlte Seite des Tagebaus, um dort wieder zu verfüllen. Also da, wo die Kohle raus ist, wird der Abraum hingekippt. Im dritten Schritt kommt die Kohle ins Spiel. Das Floß wird mit Schaufelradbaggern abgetragen. Die Rohkohle wird wieder über Bandanlagen oder per Zug direkt zu den angrenzenden Kraftwerken oder zur Veredelung transportiert. Veredelung ist übrigens auch wieder so ein Ausdruck, der viel schöner klingt als das, was es eigentlich ist, was da passiert. Denn es bedeutet nur, dass die Rohkohle zu Briketts verarbeitet wird. Der vierte und letzte Schritt ist dann schon die Rekultivierung. Die ausgekohlte Grube wird immerhin nicht einfach sich selbst überlassen. Der Boden muss wieder verdichtet werden, damit er wieder trägt und viele Restlöcher wurden geflutet oder werden geflutet und die Umgebung wird schrittweise wieder aufgeforstet oder landwirtschaftlich nutzbar gemacht. Man könnte meinen, nach der Flutung sei die Geschichte vorbei, aber tatsächlich beginnt für viele Seen damit erst der nächste Schritt der Herausforderung. Aber auch hier, dazu komme ich später noch einmal, Stichwort Rekultivierung. Erstmal beschäftigt mich an diesem Punkt die Frage, wie man eine Fläche von der Größe des Saarlands umgraben konnte. Sehe ich einen Bagger, Radlader oder eine Planierraupe im Straßenverkehr, empfinde ich die ja schon als groß. Die Dimensionen, mit denen im Tagebau gearbeitet wird, sind nochmal eine andere. In der Lausitz wurden laut LEAG 2025 rund 35 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Rund 96 Tonnen pro Tag, 4000 Tonnen pro Stunde, 67 Tonnen pro Minute. Für eine Tonne Kohle werden 5 bis 7 Tonnen Abraum bewegt. Wenn also 100.000 Tonnen Kohle gewonnen werden, werden gleichzeitig etwa 50.000 bis 70.000 Tonnen Erdreich bewegt. Pro Tag. Zum Vergleich, weil das schon wieder so Zahlen sind, ein SUV wiegt 2,2 Tonnen. 2025 wurden in der Lausitz an einem Tag ca. 227.000 bis 318.000 SUVs Abraum bewegt. Um nochmal in einer anderen Relation zu sprechen, weil diese Zahlen immer noch sehr groß sind. Die Titanic wog ungefähr 52.000 Tonnen. Pro Tag sind das etwa 9 bis 14 Titanics Abraum, die bewegt werden. Wahnsinn, das ist wieder so ein Punkt. Wahnsinn. Ich wiederhole das nochmal. Jeden einzelnen Tag, egal ob Weihnachten, Silvestern, Ostern, Tag der Deutschen Einheit oder Kindergeburtstag. In einem Lausitzer Tagebau werden ungefähr 10 bis 14 Titanics Sand, Kies, Lehm und Erdreich bewegt. Danach werden nochmal rund 96.000 Tonnen Braunkohle gefördert. Also knapp 2 Titanics pro Tag. Zusammen werden 12 bis 15 Titanics an Material bewegt. Und falls dein Hirn bei diesen Zahlen noch nicht ausgestiegen ist, ich habe mir die absurde Rechnung erlaubt, das mal aufs Jahr hochzurechnen. Das sind 3.500 bis 5.000 Titanics Abraum und 673 Titanics Kohle. Falls ich es noch nicht gesagt habe, diese Zahlen sind Wahnsinn. Und ganz ehrlich, Titanics sind für diese Folge meine offizielle Maßeinheit. Die Zahlen sind immer noch riesig und für mich zu groß, um sie mir wirklich vorstellen zu können. Und bei den Mengen Abraum, im Gegensatz zur effektiv gewonnenen Kohle, drängt sich mir förmlich eine Frage auf. Dir vielleicht auch. Lohnt sich das überhaupt? Auch an dieser Stelle muss ich noch einmal sagen, ich beantworte diese Frage später. Stichwort Wirkungsgrad. Die Mengen, die da im Tagebau bewegt wurden und werden, schippt man nicht mit der Hand. Auch Baustellenfahrzeuge, wie wir sie jetzt von der Straße und vom Alltag kennen, sind dafür nicht gemacht. Im Tagebau sind es andere Dimensionen. Und die fangen bei unfassbar groß an und hören bei, okay, ich brauche eine andere Relation dafür, auf. Als Bild, stell dir mal vor, jemand baut ein 7-stöckiges Haus. Dann legt er es auf Ketten und lässt es langsam durch die Landschaft laufen. Das ist die Dimension eines Schaufelrades. Nicht die ganze Maschine, nur das Rad. 17 bis 20 Meter Durchmesser. Eine einzige Schaufel, also ein Eimer, umfasst ungefähr das Volumen eines kleinen Wohnzimmers. An einem 17 bis 20 Meter großen Rad hängen ca. 20 Schaufeln, 20 Eimer. Und dieses Rad hört nicht auf, sich zu drehen. Egal ob Weihnachten, Silvester, Ostern, Tag der Deutschen Einheit oder Kindergeburtstag. Wenn ich vorstellen darf, das war das Schaufelrad eines SRS 6300. Ein Schaufelradbagger, der zum Beispiel in Nochten oder Welzow Süd zum Einsatz kam bzw. zum Einsatz kommt. Der Name ist auch schon eine konstruktive Meisterleistung, SRS 6300. S steht für Schaufelradbagger, R für Raupenfahrzeug und das letzte S steht für schwenkbar. Also ausgesprochen Schaufelradbagger mit Raupenfahrwerk schwenkbar. Was wie eine beliebige Typenbezeichnung klingt, ist eigentlich die Maschine selbst. Die Zahl ist ein bisschen tricky. Bei den kleineren Schaufelradbaggern, dem SRS 1200, 1500 oder 2000, ist es noch eindeutig. Da entsprach die Zahl einfach dem Nenninhalt eines Eimers. Der SRS 3600 besitzt nur einen Nenninhalt von 3,3 Kubikmeter. Trotzdem erreicht er durch technische Meisterleistungen eine Förderleistung, die früher nur ein Schaufelradbagger mit 6300 Litern Eimern geschafft hätte. Wilde Sache, oder? Also, und es geht noch wilder. Denn wenn ich gigantisch groß sage, meine ich das auch so. So ein SRS 6300 ist 243 Meter lang, 63 Meter hoch und 57 Meter breit. Oder, anders gesagt, fast 2,5 Fußballfelder hintereinander lang. Oder Der SRS 6300 ist fast so lang wie die Titanic, aber noch etwa 10 Meter höher. Und trotzdem wiegt er nur ein Achtel der Titanic. Die Titanic war ein geschlossener Rumpf aus Stahl und die Fördermaschinen im Bergbau bestehen meistens aus einer offenen Stahlfachwerkkonstruktion. Dadurch sind sie etwas leichter als die Titanic, was immer noch unglaublich schwer ist. Und das ganze Ding kann sich von selbst vorwärts bewegen. Je nach Einsatz gerade mal 2 bis 10 Meter pro Minute. Also etwa so schnell wie ein Mensch, der gemütlich spazieren geht. Vorn frisst sich das Schaufelrad durch den Boden. Das allein wiegt ungefähr so viel wie 86 SUVs. 190 Tonnen. Das war der Schaufelradbagger. Das, was der Schaufelradbagger in seine Eimer aufnimmt, also Sand, Lehm und Kies, fällt hinten nicht einfach wieder auf den Boden runter. Es landet unmittelbar auf einem Förderband, das im Inneren der Maschine verschwindet. Von dort aus wird entweder der Abraum auf ein weiteres Band befördert, bis es auf der Kippe landet, oder über Loren und Züge auf eine andere Abraumabladestelle transportiert. Baut der Bagger Kohle ab, landet diese auch erstmal wieder auf einem Förderband und wird dann aber zu einem Brecher und dann in Waggons weiter transportiert und landet schließlich im Kraftwerk oder in der Brikettfabrik. Zur Freilegung der Kohle, also zum Beräumen des Abraums, werden auch Eimerkettenbagger genutzt und die arbeiten auf genau die gleiche Art und Weise, haben aber einfach eine längere Kette aus Eimern statt einem Schaufelrad. So kann mehr abgebaut werden und man kommt schneller an die Kohle. Der Schaufelradbagger oder die Eimerkette sind nur ein Teil von einem ganzen Team von Maschinen. Ganz flapsig kann man sagen, die Abraumförderbrücke überspannt den Tagebau und räumt weg. Die Schaufelradbagger graben, Förderbänder transportieren alles von A nach B und der Absetzer baut hinten am Ende die neue Landschaft. Und da muss ich meinen Satz, den ich vorhin gesagt habe, wohl nochmal etwas korrigieren. Ein Tagebau ist eine wandernde Landschaftsmaschine, habe ich gesagt. Und eigentlich stimmt das gar nicht. Es ist nicht eine Maschine. Es ist ein riesiges Zusammenspiel aus mehreren Maschinen. Und schauen wir kurz ans Ende der Kette, zum Absetzer. Das ist das Gerät, das ich immer am wenigsten auf dem Schirm habe. Und dabei ist es die Maschine, die die Landschaft für die Rekultivierung vorbereitet. Der Abraum wird auf die ausgekohlten Bereiche befördert. Und der Absetzer verteilt alles gleichmäßig, formt Flächen und Hügel, die später die neue Landschaft ergeben. Dabei steht so ein Absetzer einem Schaufelradbagger auch in nichts nach. Die haben zwar kein Schaufelrad, sehen dafür aber ein bisschen aus wie eine überdimensionale Triangel, die Ballett tanzt. In Welt so Süd arbeitet heute noch der Absetzer A2RS B15400.120. Die Typenbezeichnung erklärt auch hier wieder das Fahrzeug. A für Absetzer. Die 2 bedeutet nicht zwei Arme, sondern dass es sich um einen zweiteiligen Absetzer handelt. Er besteht aus Grundmaschine und einem Zwischenförderer, der über einen Bandschleifwagen angebunden ist. R steht wieder für Raupenfahrwerk, S wieder für schwenkbar. B steht für Bandbetrieb. 15.400 ist die technische Förderleistung in Kubikmetern pro Stunde und 120 ist die Länge des Abwurfauslegers. Der Absetzer hat ungefähr die gleichen Maße wie so ein Schaufelradbagger. Ich erspare uns jetzt die Details nochmal und ich hoffe, wir können mit er ist riesig und riesig schwer leben. Und es kommen gleich noch ein paar Zahlen, keine Sorge. Aber stattdessen, der eine nimmt und der andere gibt zurück. Der Schaufelradbagger oder die Eimerkette, die nehmen und der Absetzer gibt zurück. Es ist zwar nicht mehr die gleiche Landschaft, aber dafür eine neue. Ob die jetzt besser oder schlechter ist, man weiß es im Moment noch nicht. Zwischen beiden Maschinen liegen nochmal Kilometer, teilweise 5 oder sogar noch mehr. Ein konkretes Beispiel. Welso Süd ist 19 Kilometer lang und bis zu 8 Kilometer breit. Die Förderbänder überbrücken. Und dann gibt es noch die Maschine, die mich am meisten beeindruckt hat. Die Abraumfördermaschine. Sie ist dafür zuständig, Abraum vom Anfang ans Ende zu transportieren. Die größte und bekannteste, ihr habt sie bereits kennengelernt, ist die F60. Es gibt noch kleinere, die alle F und irgendeine Zahl heißen. Ich bleibe hier aber in meiner Folge konkret bei der F60. F steht für Fördermenge. 60 ist die maximale Abraummächtigkeit von etwa 60 Metern, die sie in einem Arbeitsgang überbrücken kann. Also nicht 60 Meter lang, nicht Baujahr, nicht Tonnen, sondern 60 Meter Abraum. Die F60 ist 502 Meter lang und an der höchsten Stelle ungefähr 80 Meter hoch. Die breiteste Stelle hat sie an den Schüttarm mit etwa 240 Metern. Und sie ist etwa 13.500 Tonnen schwer, ungefähr ein Viertel der Titanic. Das liegt wieder an der filigranen Konstruktion aus Stahlfachwerk. Das Blaue Wunder in Dresden ist ca. 280 Meter lang. Die Brücke passt locker flockig unter die Beine der F60 und hat links und rechts noch Platz. Das Verrückte, sie gräbt nicht, sie schaufelt nicht, sie hebt nichts auf. Sie bekommt alles geliefert und verteilt. Im Grunde ist die F60 eine 502 Meter lange Förderbandbrücke. Es laufen Förderbänder vom Anfang ans Ende. Und warum ich das so faszinierend finde? Weil sie macht, was Brücken eben tun. Sie verbindet, in diesem Fall, den Anfang mit dem Ende des Tagebaus. Die F60, von der ich auch regelmäßig Bilder auf meinem Instagram-Feed habe, steht in Lichterfelde-Schacksdorf am Bergheider See. Sie ist eine, die noch erhalten ist. Insgesamt wurden 5 Förderbrücken des Typs F60 gebaut. Die erste ging Ende der 1960er Jahre in Betrieb, die letzte Ende der 1990er Jahre. 4 arbeiteten im Lausitzer Revier. Und eigentlich sollte die F60 in Lichterfelde-Schacksdorf noch heute arbeiten. Im Dienst war sie aber tatsächlich nur 1,5 Jahre. Von 1989 bis 1991 wurde die F60 direkt im Tagebau gebaut. Am 5. Februar 1991 wurde sie im Tagebau Klettwitz Nord in Betrieb genommen. Am 30. Juni 1992 folgte die Stilllegung. In 16 Monaten bewegte die F60 in Klettwitz Nord rund 27 Millionen Kubikmeter Abraum. Und sie lief dabei nie dauerhaft unter Volllast. Die Wiedervereinigung, der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft und die drastisch sinkende Nachfrage der Braunkohle machten den Tagebau Klettwitz Nord schließlich wirtschaftlich überflüssig. Von einem Förderverein, der das Besucherbergwerk gründete, wurde die F60 damals gerettet und ist heute ein Bergbaumuseum. Während einer Führung, die ich selbst schon mehrmals unternommen habe, kann man die F60 begehen. Anders ist das nicht möglich. Die F60 steht übrigens nicht auf Ketten. Sie steht auf Gleisen. Zum Tross der großen Fördermaschinen gehören auch noch Gleisrücker, ein Versorgungs- und Technikwagen, Leitstände, Planierraupen und all die anderen Spezialmaschinen, für die Folge einfach nicht reichen würde. Und mit denen ich dich vermutlich dann auch irgendwann langweilen würde. Es ist ein ganzes, aufeinander abgestimmtes Ensemble, geschaffen von Menschenhand, um eine Region umzugraben, mit dem Ziel, Energie zu gewinnen. Falls ich das noch nicht gesagt habe, es ist wahnsinnig und es ist verrückt. Und dann gibt es ja dann noch die Menschen, die all die großen und kleinen Maschinen bedienen. Das Krasse, in so einem SRS 6300, das war der Schaufelradbagger, da sitzt im laufenden Betrieb ein Baggerfahrer im Führerstand. Je nach Situation gibt es vielleicht einen zweiten Mitarbeiter als Einweiser oder einen Techniker. 2 bis 3 Personen reichten aus, damit dieser mehrere tausend Tonnen schwere Bagger seine Arbeit verrichtet. Am Absetzer das Gleiche. Meistens ein Maschinenführer, eventuell ein zweiter Bediener und ein Personal zur Wartung nach Bedarf. Auf der F60 wird es noch verrückter. Sie benötigt im laufenden Betrieb nur eine erstaunlich kleine Mannschaft von 4 bis 8 Personen. Dazu gehören Brückenfahrer, Förderbandüberwachung, Maschinisten und Elektriker. Männliche wie weibliche übrigens. Auch Frauen haben im Tagebau gearbeitet. Und schaut man auf die Gesamtzahl der Mitarbeitenden im Tagebau, sind es aber insgesamt viel, viel, viel mehr. Ziehen wir mal wieder die Zahlen der LEAG heran. Im Lausitzer Revier arbeiten aktuell 3.000 bis 3.500 Menschen. In der DDR waren es noch viel, viel, viel mehr, weil da die Automatisierung noch nicht so weit fortgeschritten war. 1989 arbeiteten rund 79.000 Menschen in der Braunkohlewirtschaft. Als Relation, Görlitz hat genauso viele Einwohner. Und unterm Strich bleibt es für mich eine merkwürdige Vorstellung. Eine Maschine, die fast so lang ist wie die Titanic, wird nur von wenigen Menschen, 2 bis 3, gesteuert. Nicht Hunderte, nicht mal Dutzende. Oft reicht eine Handvoll Menschen aus, um einen Stahlkoloss zu bewegen, der tatsächlich tausende Tonnen Erde versetzt. Die größte Leistung dieser Maschinen ist aber eigentlich gar nicht ihre Kraft, sondern ihre Kontinuität. Sie arbeiteten Tag, Nacht, Winter, Sommer, Schicht für Schicht. Der Baggerfahrer steigt aus, der nächste steigt ein. Die Maschine arbeitet weiter. Ich habe ja die Frage in den Raum gestellt, ob sich das mit der Kohleförderung überhaupt lohnt. Wir nähern uns mal einer Antwort. Das, was da aus dem Tagebau kommt und in die Kraftwerke Boxberg oder Schwarze Pumpe gebracht wird, ist Rohkohle. Je nach Lagerstätte besteht frisch geförderter Kohle noch aus 50-60% Wasser. Im Extremfällen sogar bis zu 65%. In 100 Tonnen Rohbraunkohle stecken also noch 55% Wasser und 45% feste Bestandteile wie die Kohle selbst und zum Beispiel noch andere Mineralien. Würde man die Rohkohle in den Ofen legen, würde sie irgendwann brennen. Allerdings mehr schlecht als recht. Es gäbe jede Menge Zischen und Dampf und einen ziemlich niedrigen Heizwert. Im Kraftwerk zur direkten Energieverwendung, also in Schwarze Pumpe oder Boxberg, wird die Kohle nicht vollständig getrocknet. Sie wird zerkleinert, gemahlen und teilweise vorgetrocknet und dann direkt verbrannt. Ein erheblicher Teil der Energie geht tatsächlich dafür drauf, das Wasser überhaupt erst einmal zu verdampfen. Deswegen hat Braunkohle einen deutlich geringeren Heizwert als Steinkohle. Die Brennkammern in den Kraftwerken verbrennen mit weit über 1000 Grad Celsius. Da spielt der Wasseranteil zwar nach wie vor noch eine Rolle, verhindert die Verbrennung aber nicht, zumal hier die Kohle auch gemahlen verbrannt wird. Ich habe da wieder so ein paar Zahlen gefunden. Rohbraunkohle hat einen Heizwert von 8 bis 10 Megajoule pro Kilogramm. Ein Brikett hat 18 bis 20 Megajoule pro Kilogramm als Brennwert. Also schon mal doppelt so viel. Und Megajoule ist jetzt für mich nicht so die Einheit, mit der ich im Alltag viel zu tun habe. Der Brennwert von Rohkohle entspricht, Pi mal Daumen, 1900 bis 2400 Kilokalorien. Das Brikett hat 4300 bis 4800 Kilokalorien. Kalorien ist ein Wert, der begegnet mir ein bisschen öfter. Und das ist jetzt immer noch ein bisschen abstrakt. Also ziehen wir mal die 500 Gramm Torte eines durchaus bekannten Konditorherstellers zu Rate, die sehr gern auf Kindergeburtstagen verzehrt wird. Eine Thoreau-Torte hat 1360 Kalorien. Der Brennwert von Rohkohle entspricht also ca. 1,4 bis 1,8 Thoreau-Torten. Das Brikett entspricht 3,2 bis 3,5 Thoreau-Torten. Und Leute, fragt mich nicht, warum mein Gehirn so arbeitet. Anders konnte ich es mir nicht vorstellen. Und vielleicht helfen dir ja auch Thoreau-Torten, Titanics und SUVs, diese Zahlen ein bisschen besser zu verstehen. Und dann kommt natürlich in meinem Kopf auch direkt die nächste Frage auf. Wie viel Energie muss ich denn eigentlich investieren, damit aus nasser Rohbraunkohle ein Brikett wird? Exakt, habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, weiß man das offensichtlich nicht. Also man weiß es wahrscheinlich schon, aber man verrät es nicht. Es gibt keine Zahl, x Megajoule werden benötigt. Zumindest habe ich keine gefunden. Falls du Experte in diesem Gebiet bist und mir das sagen kannst, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Es würde mich nämlich sehr interessieren. Zum Trocknen der Kohle wird Abwärme genutzt. Abdampf von Kraftwerken, Prozesswärme oder der Dampf aus der Brikettfabrik selbst. Es wurde also Energie genutzt, die so oder so schon im Prozess vorhanden war. Warum? Das Trocknen ist der Energiefresser. Zum Beispiel 100 Kilo Rohkohle sind 55 Kilo Wasser und 45 Kilo Feststoffe. Verdampft werden müssen also ungefähr 45 Kilo Wasser. Das Brikett hat einen Feuchtigkeitsanteil von etwa 10-14%. Überschlagen. Für 1 Kilo Wasser braucht die latente Verdampfungswärme 2,3 Megajoule. 2,3 Megajoule mal 45 Kilo Wasser sind ungefähr 104 Megajoule fürs Verdampfen. Dazu kommen Zerkleinern, Fördern, Pressen und Verluste. Der Energieaufwand dürfte Pi mal Daumen bei 110 bis 130 Megajoule pro 100 Kilo Rohkohle liegen. Aus 100 Kilo Rohkohle werden 40 bis 45 Briketts. Ein Brikett hat ca. 19 Megajoule. 45 Briketts mal 19 Megajoule sind 850 Megajoule. Man investiert also ungefähr 120 Megajoule und bekommt 850 raus. Es heißt, das Ganze hat einen Wirkungsgrad von 7 zu 1. Ich investiere 7 Teile und bekomme einen raus. Und ich weiß, das sind sehr, sehr viele Zahlen. Und anders ausgedrückt, ein einziger Fördertag kann den Jahresstrombedarf von rund 30.000 Haushalten decken. Das entspricht einer Stadt wie Pirna oder Meißen. Im Umkehrschluss, ein Haushalt könnte 30.000 Jahre mit Strom versorgt werden. Rechnet man das auf die Erdentwicklung zurück, streiften vor ca. 30.000 Jahren noch Mammuts durch Europa und man hatte noch keine Ahnung von der Existenz von Rohkohle. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Lohnt sich das denn jetzt überhaupt noch? Es kommt drauf an. In der DDR sah die Lage noch etwas anders aus und die Braunkohle hatte drei riesige Vorteile. Sie lag direkt vor der Haustür, sie war billig, sie war verfügbar. Für die DDR war das entscheidend, denn da gab es nicht wirklich eine Alternative und die Frage nach der Effizienz des Endprodukts hat sich schlicht und ergreifend nicht gestellt. Energetisch lohnt es sich auch heute noch. Ökologisch wird darüber gestritten und der Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossene Sache. Anschließend bleibt wieder eines in meinem Kopf. Wenn ich rückblickend auf diesen Abschnitt schaue, die gigantischen Maschinen, die Fabriken, die Anlagen wurden nicht gebaut, um beeindruckend auszusehen. Dahinter stand eine gigantische Nachfrage an Energie, die bis heute gedeckt werden muss. Die Folgen. Und das ist der Teil, der mich am meisten packt. Die Menschen, die Folgen. Das, was unmittelbar geschieht. Seit den 1920er Jahren mussten viele Dörfer dem Bergbau weichen. Mehr als 80 Orte, nochmal langsam, 80 Orte verschwanden vollständig. Über 30 Orte verschwanden teilweise. Andere Quellen sprechen insgesamt von über 130 Orten, die verschwanden. Die sorbische Kultur traf es besonders hart, denn sie wurde beinahe gänzlich entwurzelt. Und ich spreche da gerade nicht nur über das Lausitzer Revier. Da gibt's ja noch das mitteldeutsche Revier im Raum Halle-Leipzig. Auch hier verschwanden noch einmal 120 Dörfer. Zählt man Halle-Leipzig und die Lausitz zusammen, ist da ungefähr von 250 verschwundenen Orten die Rede. Nicht Häuser, nicht Straßenzüge, Dörfer, Schulen, Kirchen, Friedhöfe, Geschäfte, Gaststätten, Gärten, Ställe, Existenzen. 16.000 Schicksale, Nachbarschaften, Dialekte, Erinnerungen, Familiengeschichten. Für eine Fläche, die dem Saarland entspricht, empfand ich diese Zahl beinahe klein, aber nochmal als Erinnerung. Die Lausitz ist ländlich geprägt. Die 16.000 sind nicht die Menschen, die jemals dort gelebt haben. Es sind die, die umgesiedelt wurden, weil ihre Orte dem Tagebau weichen mussten. Namen, die man heute oft nur noch auf Tafeln findet. Sorno, Partwitz, Horno, Rauno, Wolkenberg, Kleinbukow, Strado, Bergheide, teilweise betroffen Großdöbern oder Mühlrose. Und das Faszinierende, viele Seen tragen heute die Namen dieser verschwundenen Dörfer. Der Partwitzer See erinnert an Partwitz, der Bergheider See an Bergheide, der Sornoer Kanal an Sorno. Die Namen sind doch noch irgendwie in der Landschaft geblieben, obwohl die Orte verschwunden sind. Und weil 16.000 so eine abstrakte Zahl ist. In Sachsen-Neustadt leben ca. 12.000 Menschen, in Bischofswerda 11.000. Es wurden also mehr Menschen umgesiedelt, als in Neustadt und Bischofswerda wohnen. Es entspricht der Menschenmenge, die in einer kleineren Kreisstadt lebt. Es gibt einen technischen Fachbegriff für die Beseitigung von Orten für den Tagebau. Ganz nüchtern und distanziert wird dieses Streichen von der Landkarte als Devastierung bezeichnet. Und vielleicht klingt es in meinem Kopf auch deswegen so hart. Der Ort Hornow wurde 2005 devastiert. Der Begriff beschreibt den Vorgang, nicht die Folgen. Ein erschreckend sachliches Wort für etwas, das ganze Dörfer verschwinden ließ. Wenn man heute in die Lausitz schaut, besteht schnell die Gefahr, die Menschen in zwei Gruppen einzuteilen. Die Opfer und die Verursacher. Aber so einfach ist es nicht. Stell dir ein Dorf in der Lausitz vor. Dort leben, ich gendere jetzt nicht, meine aber immer die weibliche und die männliche Form, Lehrer, Bäcker, Pfarrer, Rentner, Verkäufer, Bergleute, Kraftwerksmitarbeiter, Schlosser, Elektriker, Mitarbeiter der Brikettfabrik. Und der Tagebau kommt näher. Das Dorf wird devastiert, die Familien werden umgesiedelt und am nächsten Morgen fährt ein Teil dieser Menschen trotzdem wieder zur Arbeit. In den Tagebau, in die Brikettfabrik, ins Kraftwerk. Das klingt so unglaublich widersprüchlich, aber es ist genauso passiert. Für viele Menschen war die Braunkohle ein Arbeitgeber, eine Existenzgrundlage, Identität, die Zukunft der eigenen Familie. In Dokus, Interviews und Gesprächen stellte ich eine unglaubliche Ambivalenz fest. Da heißt es nicht, der Tagebau ist gut oder der Tagebau ist schlecht, sondern eher, natürlich tat es weh, aber irgendwo mussten wir arbeiten und Geld verdienen. Oder man hört, mein Haus stand dort, wo heute der See ist. Mein Vater, mein Großvater, die Schwiegereltern haben alle in der Kohle gearbeitet, im Tagebau oder in der Fabrik. Ihr ganzes Leben lang haben sie das gemacht, bis halt alles dicht gemacht wurde. Dieses gleichzeitige Stattfinden von zwei Extremen macht diese Geschichte so spannungsvoll und so interessant. Gerade in der DDR war diese Situation noch viel komplexer. Die Braunkohle war kein beliebiger Wirtschaftszweig. Sie war die Energieversorgung eines ganzen Landes. Viele Menschen waren stolz auf ihre Arbeit, auf den großen Maschinen, auf den Vorderbrücken und in den Kraftwerken. Das galt als technische Meisterleistung. Und es ist auch tatsächlich noch so. Im Kraftwerk Schwarze Pumpe wurden damals Abläufe und Techniken konzipiert, deren Patente heute in anderen großen Energiekonzernen noch genutzt werden. In dieser ganzen Ambivalenz konnte es also passieren, dass jemand sein Dorf verlor und umgesiedelt wurde, die Devastierung miterlebte und trotzdem sagte, ja, der Tagebau ist schon wichtig. Aus heutiger Sicht wirkt es so paradox. Für die Menschen damals oft nicht. Und auch für mich ist es so, je länger ich mich mit dem Thema befasse oder befasst habe, desto weniger könnte ich die Menschen in Täter und Betroffene einteilen. Manche verloren ihr Dorf an denselben Bergbau, der ihre Familien ernährte. Und trotzdem kann ich jeden verstehen, der gesagt hat, ich setze ein Zeichen, dass wir bleiben. Stellvertretend für all die verschwundenen Orte möchte ich von einem im Besonderen erzählen. Das alte Hornow lag im Landkreis Spree-Neiße und wurde 1346 bzw. 1495 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Name des Ortes schloss sich aus seiner Lage. Er lag auf einem Sporn- oder hornartigen Vorsatz in der Liebersower Heide. 1844 lebten hier 421 Menschen, in 51 Gebäuden, sogar eine Windmühle gab es. 1871 lebten bereits 600 Menschen in Hornow. Für eine Statistik über die sorbische Bevölkerung wurden 1884 folgende Zahlen erhoben. 606 Einwohner, davon waren 593 Sorben und 13 deutsche Anwohner gemeldet. Ich stelle mir das Leben in Hornow 1976 ungefähr so vor. Die Sonne stand noch hoch genug, um die staubige Dorfstraße in ein helles Gold zu tauchen. Unter den Sohlen knirschte feiner Sand. Irgendwo bellte ein Hund, aus einem offenen Fenster drang das Klappern von Geschirr. Tische für ein baldiges Abendessen wurden eingedeckt. Mit einem Weidekorb unter dem Arm überquerte ein alter Mann die Straße. Sein Gang war langsam geworden, aber nicht unsicher. Neben ihm hüpfte sein Enkelsohn von einem Bein aufs andere und immer wieder lief er ein paar Schritte voraus. Nun komm schon, Opi, sonst holen uns die Amseln noch die besten Äpfel. Der alte Mann lachte. Die laufen uns schon nicht davon. Aber Oma will doch einen Kuchen backen. Dann sollten wir vielleicht nicht alle Äpfel auf dem Weg essen. Vor der Kaufhalle herrschte ein reges Treiben. Zwei Frauen lehnten an ihren Fahrrädern und unterhielten sich. Eine dritte kam mit einer zusammengerollten Illustrierten für dich unter dem Arm aus dem Geschäft. In dem Einkaufsnetz drängten sich Waschpulver, Kaffeeersatz, ein Stück Kernseife und zwei Schulhefte. Jeder kannte jeden, man grüßte sich. Man blieb, sehr zum Unmut des Enkels, kurz stehen. Man fragte nach der Ernte, nach den Kindern, nach dem Wetter. Na, wieder auf Apfeljagd? Ja, wenn wir Glück haben, bleibt noch was für den Apfelkuchen übrig. Die Frauen lachten, das ungeduldige Kind zog den Großvater am Ärmel. Hinter den letzten Häusern begannen die Gärten. Die Apfelbäume standen dort, wo sie immer standen, wo sie immer stehen würden. Zumindest fühlte es sich für den Enkel genau so an. Die Stämme, rau und dick, die Äste schwer von der Last, die sie trugen. Einige Äpfel lagen bereits im Gras, ihr süßer Geruch in der Luft. Der Junge kletterte los, als hätte er noch nie etwas anderes getan. Und ein paar Sekunden später raschelte es in der Krone. Der Großvater schüttelte den Kopf und stellte den Korb ins Gras. Von der Straße her hörte man das entfernte Knattern eines Mopeds. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr. Ein ganz gewöhnlicher, früher Abend. Einer von Tausenden. Einer, von dem noch niemand wusste, dass dieser Tag eines Tages eine Erinnerung sein wird. Genau wie das ganze Dorf. Hornow lag im Gebiet des Braunkohletagebaus Jentschwalde. 1977 wurde es zur Devastierung vorgesehen und 2004 wurde damit begonnen und 2005 hörte der Ort auf zu existieren. Werner und Ursula Domain entschieden sich damals zu bleiben, ein Zeichen zu setzen. Die beiden wurden zu Symbolfiguren des Widerstands gegen die Devastierung von Hornow. Sie waren die Letzten, die gezwungenermaßen Hornow verlassen mussten. Ende 1999 lebten noch 350 Menschen im Ort. 2004 war es nur noch das Rentnerpaar, die in ihrem Garten Kartoffeln angebaut haben und Äpfel ernteten. Ihr Hof lag zwischen abgerissenen Häusern nahe der Tagebaukante. Zuletzt, als sie ihr letztes Weihnachten in ihrem Haus feierten, war die Kante nur noch 75 Meter vom Haus entfernt. Sie klagten lange gegen die Enteignung und die Übertragung an den Bergbaubetreiber. Ende 2005 mussten die Rentner dann doch einer Einigung zustimmen, um der Zwangsräumung zuvorzukommen. Es gibt eine Doku auf YouTube, die werde ich euch in den Shownotes verlinken. Es gibt noch einen Fakt, der mich dazu bewogen hat, ausgerechnet über Hornow zu sprechen. 1996 gewann der Ort den Wettbewerb »Schönstes Dorf in der Lausitz«. 9 Jahre später existierte es nicht mehr. Wenn sogar das schönste Dorf der Lausitz verschwinden kann, was bleibt dann eigentlich? Das Zuhause, für das die Domains kämpften, bestand aus dem Garten, aus einer Kirche und einem Friedhof. Die sterblichen Überreste wurden umgebettet. Es sind die Wege, die Großväter, Väter und Enkel gegangen sind. Großmütter haben ihren Enkelinnen gezeigt, wie man sorbische Handarbeiten fertigte und Apfelkuchen backt. Das neue Hornow liegt 15 Kilometer entfernt und ist heute Stadtteil von Forst. Der Ort entstand auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche. Es wurden die alten Straßennamen und der Ortsnamen übernommen. Und innerhalb von 2 Jahren wurden 69 Privatanwesen, 3 Mietshäuser und eine Reihe von öffentlichen Gebäuden gleichzeitig aus dem Boden gestampft. Sogar die alte Turmhaube der Kirche wurde restauriert und auf die neue Kirche im neuen Ort gesetzt. Das Leben ging weiter. Die Traditionen wurden mitgenommen. Der sorbisch-wendische Trachtenumzug, das Zampern, Osterfeuer, das Maibaumstellen und die Kirmes. Zampern, ich musste das auch selber nachlesen, ist ein sorbisch-wendischer Brauch. Früher war es vor allem die Dorfjugend, heute sind es alle Generationen, sofern es noch gemacht wird, die verkleidet mit Musik von Haus zu Haus ziehen. Es wird gelärmt, musiziert, getanzt und um Gaben gebeten. Also vergleichbar mit Halloween. Nur geben die Bewohner keine Süßigkeiten, sondern Eier, Speck, Geld oder Getränke, aus denen später ein gemeinsames Festmahl entsteht. Der Brauch hat alte vorchristliche Wurzeln. Es soll der Winter vertrieben und der Frühling willkommen geheißen werden. Es wird um Fruchtbarkeit und um eine gute Ernte gebeten. Und selbstverständlich sollen auch böse Geister ferngehalten werden. Traditionell gehören der Bär, der steht für den Winter, der Schimmelreiter, der für den Frühling steht, und der Storch, der für die Fruchtbarkeit steht, zu dieser Tradition. Und irgendwie stimmt es mich dann doch so ein bisschen versöhnlich. Man kann ein Dorf devastieren, aber eine Gemeinschaft kann man nicht so einfach devastieren und von der Karte löschen. Horno ist nur ein Beispiel. Partwitz, Sorno, Rauno, Wolkenberg, Bergheide, Kleinbukow, Redeweise, Strado, Großjauer, Kleinjauer, Gosta, Grebendorf, Kleingörig, Kleindüben, Pulsberg. Das sind nur 16 Namen von Orten, die man heute nur noch auf alten Landkarten findet, auf Gedenksteinen oder auf Schildern an Seen. Orte mit Schulen, Gaststätten, Gärten und Kirchen. Orte, in denen Menschen geboren wurden, Weihnachten feiern, heirateten und ihre Kinder großzogen. Die Orte lagen in der Landschaft, die sich genau so veränderte. Und da waren nicht nur die Menschen betroffen. Für die Tierwelt war der Tagebau oder ist der Tagebau eine genauso große Katastrophe. Nicht unbedingt auf einen Schlag, sondern schleichend. Der Tagebau kommt ja nicht plötzlich. Die Landschaft wird über Jahre vorbereitet. Zuerst wurden die Wälder gerodet, der Oberboden abgetragen, Zufahrten wurden gebaut. Es gab Lärm und Maschinenverkehr. Die Tiere haben es bemerkt, lange bevor die Bagger gekommen sind. Die mobileren Tiere wie Rehe, Füchse, Wildschweine, Hirsche und viele Vogelarten konnten ausweichen. Die Nahrung verschwand, genau wie die Deckung. Es kam der Lärm und die Tiere zogen weiter. Die weniger mobilen Tiere hatten es schwieriger. Amphibien, Reptilien, Insekten, Bodenbrüter, die können ja nicht einfach 20 Kilometer weiterziehen. Viele Populationen gingen hier tatsächlich verloren. Aber es gab auch Umsiedlungen. Vor größeren Eingriffen wurden Tiere eingefangen und umgesiedelt. Das betraf vor allem Eidechsen, Kröten, Frösche oder seltene Insekten oder Fledermäuse. Heute gehört das zum Naturschutzstandard, bevor der Tagebau kommt. Und ganz ehrlich, ich persönlich finde ja, dass es das Minimum ist, was man machen kann, wenn man schon eine komplette Landschaft umgraben muss. Ehemalige Tagebaulandschaften werden später, nach Jahren, Jahrzehnten, zu wertvollen und neuen Lebensräumen. Dort entstehen plötzlich Dinge, die es in einer normalen Kulturlandschaft nicht gibt. Offene Sandflächen, Steilhänge, Rohböden und junge Gewässer. Es gibt Arten, die genau das lieben. Die Ironie der Geschichte, manche Arten sind tatsächlich verschwunden. Andere kamen zurück und ganz andere kamen neu. In der Lausitz leben heute viele Fischadler und Kormorane, Kraniche, Wölfe, Biber und die wirklich merkwürdig aussehende Dommel. Sogar ein Elchkalb wurde 2006 in der Lausitz geboren, nicht im Zoo, in freier Wildbahn. Und dann gibt es noch die kleinen Bienenfresser, der eher aussieht, als wäre ein Tropenvogel. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich, dass der eher aussieht wie Prinz Azur von Sonnenfeder, Botschafter tropischer Königreiche. Und dann hat der so einen Namen, Bienenfresser. Die brüten gerne in Steilhängen, in Sandflächen und in Abbruchkanten. Dort graben die bis zu 2 Meter lange Bruthöhlen in die Sandwände. Und genau diese Lebensräume entstanden durch Tagebaue, durch Kies- oder Sandgruben und in Rekultivierungsflächen. Veränderung. Die Menschen konnten wenigstens erfahren, dass ihr Dorf verschwinden wird. Die Tiere hatten diesen Luxus nicht. Für sie verschwand erst der Wald, dann die Lichtung, dann der Bach. Und irgendwann war die ganze Landschaft einfach nicht mehr da. Es ist, wie ich feststellen muss, typisch für die Lausitz. Ambivalent. Nicht schwarz, nicht weiß, nicht Verlust, nicht Neubeginn. Es ist alles gleichzeitig. Und die neue Lausitz. Wenn man heute durch die Landschaft fährt, begegnet einem ein Satz immer wieder. Die Lausitz im Wandel. Irgendwann habe ich aufgehört, diesen Satz zu lesen. Er wirkte für mich wie ein Werbeslogan. Nett gemeint, aber austauschbar. Erst später, als ich mich mit allem, was ich jetzt schon erzählt habe und noch viel mehr, auseinandergesetzt habe, habe ich wirklich verstanden, dass dieser Satz eigentlich keine Werbung ist. Er beschreibt eine Region, die bis heute dabei ist, sich selbst neu zu erfinden. Da sind das Besucherbergwerk F60, die Iber-Terrassen, die Energiefabrik Knappenrode, das Lausitzer Neuseenland insgesamt und dazwischen noch so viel mehr. Da sind auch Sehenswürdigkeiten, aber die sind für mich auch nur ein Kapitel des ganzen Buches. Die Energiefabrik erzählt, woher die Energie kam. Die F60 erzählt, wie die Landschaft verschoben wurden. Die Iber-Terrasse erzählen, wie aus Industrie Zukunft werden sollte. Das Lausitzer Seenland erzählt, was danach entstanden ist. Es hängt alles zusammen. Die Lausitz erschließt sich. Die Brikettfabrik Knappenrode, heute am Ende einer Sackgasse. Bevor wir am Ende der Sackgasse stehen, noch mal kurz einen Blick zurück in die DDR. Die eigentliche Brikettfabrik wurde zwischen 1918 und 1924 in Betrieb genommen und produzierte bis 1993 eine Million Tonnen Briketts pro Jahr. 1100 bis 1200 Tonnen pro Schicht. 76 Millionen Tonnen Briketts sind insgesamt dort entstanden. Und falls du dich jetzt fragst, wie viele Titanics das sind, pro Jahr 20 Titanics Brikett. Das ist nicht die Rohkohle, nicht der Abraum, nicht die Fördermenge des Tagesbaus, nicht die Gesamtproduktion der Lausitz. Es sind nur die fertigen Briketts einer einzigen Fabrik. Spätestens hier wird noch einmal klar, warum ganze Landschaften verschwanden, warum diese riesigen Förderbrücken gebaut wurden, die Kraftwerke, die rund um die Uhr liefen und die Lausitz die Energiekammer der DDR wurde. Die Brikettfabrik in Knappenrode war eine der größten in Europa. Bereits 1994 wurde die Fabrik als Museum wiedereröffnet, seit 2008 unter dem Namen Energiefabrik Knappenrode. Ich bin dort gelandet, weil ich vom Weiten, einem Seeufer, einen Turm gesehen habe und Google Maps gesagt hat, da ist ein Bergbaumuseum. Diese Indikatoren haben gereicht, um an einem Samstagnachmittag um 15 Uhr Eintrittstickets zu lösen. Wenn du das Energiemuseum besuchen möchtest, was eine absolute Empfehlung meinerseits ist, plane viel, viel, viel mehr Zeit ein. Ich glaube, es ist eines der am meisten unterschätzten Museen in Sachsen. Wenn man durch die Energiefabrik Knappenrode läuft, merkt man schnell, dass dieser Ort kein gewöhnliches Museum ist. Bei weitem nicht. Hier wird keine Geschichte hinter Glas erzählt, hier wird eine Geschichte aus Stahl und Staub erzählt. Mit Rohren, mit Förderbändern, mit Trocknungsöfen, Turbinen und Maschinen, die bis heute dort stehen, als hätte die Schicht gerade eben erst Feierabend gemacht. Fast, denn ich vermute, in der Produktion war es in der Fabrik tatsächlich sauberer, als es jetzt aktuell ist. Es gibt nicht nur besonders viele interaktive Stationen, man läuft tatsächlich durch die Fabrik. Meiner Meinung nach der größte Unterschied zu vielen anderen Technikmuseen. Denn das Museum ist die Fabrik. Man läuft durch die Kohleanlieferung, die Trocknung, vorbei an den Pressen, durch die Kraftzentrale, die Förderanlagen und an den Rohrleitungen, die alles miteinander verbinden. Die Produktionsbereiche sind original erhalten. Insgesamt umfasst das Gelände 25 Hektar, 35 Fußballfelder. Man ist nicht nur in den Hallen unterwegs, auch auf dem Außengelände gibt es so unglaublich viel zu entdecken. Waggons, Loks, die für unterschiedliche Zwecke genutzt wurden, werden gezeigt. Vor eine Lok wurde ein Triebwerk eines Düsenjets montiert. Hier wurde mit halber Leistung angetrieben und es wurde dazu genutzt, um Schnee und Eis auf dem Gleis zu schmelzen, das den Weitertransport verhindert hätte. Denn Züge durften nicht stehen bleiben. Der Tagebau stand ja auch nicht still. Und apropos stillstehen. Die Fabrik hat ihre eigene Kraftzentrale. Sie erzeugte einen Teil der Energie, die sie benötigte, selbst. Mit riesigen Dampfturbinen wurden unter anderem die Trockenmaschinen, die Pressen und weitere Anlagen betrieben. Zwischen 2017 und 2020 wurde das Museum grundlegend auf das Niveau von heute modernisiert. Neben der historischen Fabrik gibt es eine multimediale Ausstellung, die nicht nur die Technik erklärt, sondern den Bogen schlägt, von der Entstehung der Braunkohle über den Bergbau bis zum Strukturwandel in die heutige Lausitz. Und by the way, war der Grund, warum die Eintrittskarten gelöst wurden, ja ein Turm. Der Turm entpuppte sich dann als Esse, aber auf dem Dach der ehemaligen Fabrik befindet sich eine Aussichtsplattform in 37 Meter Höhe. Man schaut auf das Werksgelände und darüber hinaus über eine Landschaft, deren Geschichte man plötzlich ganz anders liest. Und ich weiß, ich habe schon über die F-60 gesprochen, aber sie ist nicht nur eine Maschine. Inzwischen ist sie ein Ort. Es gibt Orte, die beeindrucken. Und dann gibt es eben die Orte, vor denen man einfach nur stehen bleibt. Und die F-60 gehört für mich definitiv in diese Kategorie. Allein die Tatsache, dass man sie aus mehreren Kilometern Entfernung am Horizont auftauchen sieht. Sie wirkt erstmal wie eine Stromleitung und dann wie eine Brücke. Und irgendwann begreift man oder begriff ich, dass es tatsächlich eine Maschine ist. Eine Maschine, die so groß geworden ist, dass sie selbst zur Landschaft gehört. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal wieder, wenn ich über die L60 zur F60 fahre. Man kann die F60 besichtigen. Und das ist nicht selbstverständlich. 5 F60 standen bzw. stehen in der Lausitz. Aktuell gibt es noch 4. 3 davon sind aktiv in der Förderung, in den 3 Tagebauten, die noch aktiv sind. Die F60 in Jenschwalde wurde am 5. Februar 2026, also Anfang des Jahres, gesprengt, nachdem sie 2024 außer Dienst gestellt wurde. Die kontrollierte Sprengung oder der Rückbau von Tagebaumaschinen und Fabriken ist das übliche Prozedere nach Außerdienststellung. Dass man heute auf der F60 stehen kann, ist also tatsächlich nicht selbstverständlich, denn auch sie war zur Sprengung vorgesehen. Einige Menschen haben ihren Wert erkannt. Ende der 1990er Jahre wurde sie in das Konzept der internationalen Bauausstellung Fürstpücklerland aufgenommen und als Besucherbergwerk erhalten. Heute ist sie der Ankerpunkt der europäischen Route der Industriekultur und ein Symbol des Strukturwandels. Die Poetin in mir hat dazu folgenden Gedanken. Die F60 ist eine Maschine, die gebaut wurde, um die Landschaft zu verändern. Heute verändert sie genau den Blick auf eben diese Landschaft. Ich wusste nicht, worauf ich mich bei meiner ersten Tour mit Holly zur F60 eingelassen habe, von den 502 Metern Länge, von den 80 Metern Höhe, von den mehr als 13.000 Tonnen Stahl, vom liegenden Eiffelturm der Lausitz. Und selbst wenn ich's gewusst hätte, wäre ich nicht darauf vorbereitet gewesen, wie es sich anfühlt, davor zu stehen. Mit jedem Schritt, den man weiter nach oben geht, verändert sich der Blick. Erst verschwindet der Parkplatz, dann ein Stück Wald und dann öffnet sich eine komplette Landschaft. Der Bergheider See, die Felder, die Wälder. Und irgendwann wird auch sichtbar, dass das alles mal ein Tagebau war. Am Horizont sieht man, wohin die Rohkohle gebracht wurde. Die Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe. Nochmal eine ganz kurze Zeitreise. 1955 entstand das Gaskombinat Schwarze Pumpe. Mit Brikettfabriken, Kraftwerken, Kokerei, Gaswerk, Wasserwerk, Werkstätten und einem riesigen Werksbahnnetz. Zeitweise arbeiteten im Gaskombinat Schwarze Pumpe 16.000 Menschen. So viele, wie in der Lausitz insgesamt devastiert wurden. Genau aus diesem Grund wurde Hoyerswerda Neustadt ab 1957 als zweite sozialistische Wohnstadt der DDR geschaffen. Die erste sozialistische Wohnstadt der DDR war Eisenhüttenstadt. Hoyerswerda wurde gebaut, um tausenden Beschäftigten einen Wohnraum zu bieten. Werksbusse brachten die Arbeiter zum Kombinat. Man kann sich ja vorstellen, dass so ein Kombinat auch ein bisschen mehr Schmutz verursacht. Und Hoyerswerda wurde nordwestlich des Kombinats Schwarze Pumpe errichtet. In der Lausitz hat man nämlich überwiegend West- und Südwestwind und die Stadt lag außerhalb der Hauptabgasfahne des Gaskombinats Schwarze Pumpe. Der Name Schwarze Pumpe war Programm. Das alte Gaskombinat Schwarze Pumpe gehörte zu den bedeutendsten und modernsten Braunkohleveredelungsstandorten in der DDR. Das heutige Kraftwerk Schwarze Pumpe entstand dagegen erst nach der Wiedervereinigung. Es wurde zwischen 1993 und 1998 errichtet und galt bei seiner Inbetriebnahme als eines der modernsten Braunkohlekraftwerke Europas. Auch heute ist es nicht nur ein Kraftwerk. Offiziell heißt es Industriepark Schwarze Pumpe. Und das Besondere und der Grund, warum ich das erzähle, man kann an einer Führung durch das Kraftwerk teilnehmen. Auf der Webseite steht ein fachkundiger Gästeführer. Ich würde ihn eher als Zeitzeugen bezeichnen. Er leitet einen durch dieses ungefähr zweistündige Unterfangen. An einem Ort wie Schwarze Pumpe wird nochmal klar, dass all diese Orte, von denen ich schon erzählt habe, zusammengehören. Der Tagebau, die Brikettfabrik, das Kraftwerk. Jeder ist nur ein Kapitel und erst gemeinsam ergibt sich die ganze Geschichte. Und manchmal muss man auf einer 160 Meter hohen Aussichtsplattform in einem Kraftwerk stehen, um es zu verstehen. Dann gibt es die Iba-Terrassen. Früher lag dort, wo heute die Iba-Terrassen liegen, der Tagebau Meuro. Am Ufer des Großrechner See entstand ein Besucherzentrum. IBA steht für Internationale Bauausstellung. Klingt trocken, ist es aber nicht. Denn eigentlich ist es ein mehrjähriges Zukunftsprojekt, bei dem neue Ideen für Architektur, Landschaft und Stadtentwicklung nicht nur gezeigt, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden. In der Lausitz lief die IBA von 2000 bis 2010 und begleitete den Strukturwandel nach dem Braunkohleabbau mit insgesamt 30 Projekten, von der F60 bis zu den IBA-Terrassen. Die Architektur der Gebäude ist bewusst schlicht gehalten. Der eigentliche Star ist die Landschaft davor und drumherum. Und mal wieder ein verrückter Fakt. Als die IBA-Terrassen gebaut wurden, gab es den Großrechner See noch nicht. Die Terrassen waren da. Der Hafen war fertig, das Seehotel war gebaut und davor war erstmal nichts als eine riesige Grube. Man baute einen Ort für die Zukunft, die noch nicht existierte. Im Besucherzentrum selbst geht es nicht um die Menschen, sondern um Fragen wie: Warum sieht die Lausitz heute so aus, wie sie aussieht? Was war die Idee der IBA? Wie wird aus einer Bergbauregion eine neue Landschaft? Welche Projekte gehören dazu? Die IBA hat der Region im Grunde eine neue Erzählung gegeben. Sie hat nicht nur Gebäude geschaffen, sondern versucht, den Strukturwandel sichtbar und erlebbar zu machen. Am Ufer des Großrechner Sees. Stichwort Rekultivierung. Das gesamte Lausitzer Seenland als Region umfasst insgesamt 23 Bergbaufolgeseen. Zusammen sind die 14.000 Hektar Wasserfläche, also knapp 6% der Fläche des Saarlands. In älteren Broschüren wird noch von 25 Seen gesprochen, weil es aber einige Planungsänderungen gab, hat sich auch die Anzahl der Seen verändert. Das sind alle großen Tagebauseen der touristischen Region von Görlitz bis in die Niederlausitz. Die Lausitzer Seenkette bildet den Kern des Seenlands. Das sind 10 Seen, die über Kanäle miteinander verbunden werden oder es auch schon sind. Der älteste ist der Senftenberger See, den gibt es schon seit den 1970er Jahren. Die 10 Seen der Lausitzer Seenkette bilden rund 7000 Hektar der Wasserfläche. Und das sind der Senftenberger See, der Geierswalder See, der Partwitzer, Sedlitzer, Großrechner, Neuwiesener, Blonor, Sabotter, Bergener und der Spreetaler See. Bis zum Tag meiner Recherche, Ende Juni, sind 5 Seen durch die schiffbaren Kanäle miteinander verbunden. Und dort schlägt auch das touristische Herz des Lausitzer Seenlands. Diese 5 sind der Senftenberger, der Geierswalder, der Partwitzer, der Sedlitzer und der Großrechner See. Hier kann man heute, wo früher Schaufelradbagger, Eimerketten und Abraumförderbrücken oder Absetzer die Landschaft verdauten, 50 Kilometer am Stück mit dem Boot fahren. Bevor es soweit war, war es aber ein langer Weg. Die Rekultivierung beginnt nicht nach dem Tagebau. Vielleicht erinnerst du dich an den Absetzer, die Maschine, die schon im Tagebau steht und die neuen Landschaften noch während des Abbaus modelliert. Die Hügel, die Ebenen, die Böschung und die späteren Ufer. Der Abraum besteht oft nur aus Sand, Ton und anderen Schichten, die ursprünglich tief unter der Erde lagen. Darauf wächst erstmal nichts. Es muss Mutterboden, sofern verfügbar, aufgebracht werden. Der Boden wird gelockert, teilweise gekalkt oder gedüngt und für die Bepflanzung vorbereitet. Dann kommen die Bäume. Ein Bild, das ich so oft selbst schon gesehen habe. Birken, Kiefern. Es sind die Pioniere, weil die dort wachsen, wo andere Bäume keine Chance hätten. Früher wurden häufig noch Robinien mitgepflanzt. Selten sieht man Erlen. Später werden Eichen und Buchen zugepflanzt. Und die sehen, nicht jede Grube wird einfach vollgelaufen gelassen. Da müssen zunächst Böschungen gesichert werden, der Grundwasseranstieg muss geplant werden, Flüsse und Kanäle angeschlossen und es müssen Wasserstände kontrolliert werden. Die Flutung dauert oft Jahrzehnte. Das Wasser stammt aus Flüssen wie der Spree, dem Grundwasser oder dem Niederschlag. So eine Flutung ist ein riesiges wasserwirtschaftliches Projekt. Und es gibt ein Nebenprodukt, das die Kohle hinterlässt. Und dieses Nebenprodukt ist eins der großen Umweltprobleme der Lausitz. Im Erdreich rund um die Braunkohle befindet sich Pyrit. Solange der Pyrit tief unter der Erde liegt und keinen Sauerstoff bekommt, passiert nichts. Durch den Tagebau wird er aber an die Oberfläche gebracht und beginnt dort zu oxidieren. Das Problem ist also die Pyritoxidation oder Pyritverwitterung. Dadurch entstehen unter anderem Schwefelsäure, Sulfat und gelöstes Eisen. Die Schwefelsäure senkt den pH-Wert des Bodens und des Wassers. Die Folge sind saure Seen und saure Böden. Fische können darin nicht überleben. Das Eisen sorgt für einen rostbraunen Belag auf dem Wasser. Der Bergheider See ist so ein Beispiel. Er ist sauer, die Uferkanten manchmal rostrot. Man kann darin baden gehen und es ist für die wenigsten Menschen ein Problem. Allerdings hat man danach so einen Geruch an sich, den ich Lode See nenne. Nach dem Duschen ist er auch wieder weg, aber es soll Menschen geben, die sich daran stören. Es gibt allerdings auch eine Lösung gegen die Pyritverwitterung und die heißt Kalk. Er ist der Gegenspieler zur Säure. Bei rekultivierten Acker- und Waldflächen wird der Kalk tatsächlich in den Boden eingebracht, ähnlich wie bei der Landwirtschaft der Dünger. Dadurch wird der pH-Wert angehoben und Pflanzen können besser wachsen. In den Seen verteilt wird der Kalk mit Booten. Das bedeutet, der See muss entsprechend groß und touristisch interessant sein, damit gekalkt werden kann. Der Bergheider See ist mit seinen 332 Hektar wahrscheinlich einfach zu klein dafür. Es wird aber auch über zufließendes Wasser oder überschwimmende Anlagen gekalkt. Und das Verrückte, das Problem mit der Pyritoxidation verschwindet nicht einfach, nachdem einmal gekalkt wurde. Aus ehemaligen Kippen gelangt über Jahrzehnte, teilweise noch 100 bis 200 Jahre weiterhin, pyritbelastetes Grundwasser in die Seen. Deshalb müssen einige Seen immer wieder gekalkt werden. Die letzte große Seebaustelle war der Sedlitzer See des ehemaligen gleichnamigen Tagebaus. 1330 Hektar ist er groß und damit einer der größten Seen des Lausitzer Seenlands. Im vergangenen Jahr, 2025, wurde die Flutung abgeschlossen. Seit April diesen Jahres ist er zum Baden und für den Wassersport freigegeben. Das Wasser, das für die Flutung bestimmt war, stammte aus der Schwarzen Elster und der Spree. Darüber hinaus wurde aus Niederschlägen und einem ausgeklügelten Netz aus Kanälen und Überleitern zwischen den anderen Seen mit Wasser geflutet. Und irgendwann übernimmt dann mal wieder die Natur komplett. Nach einigen Jahren, Jahrzehnten kommen die Insekten zurück. Nach den Insekten die Vögel, die Rehe, die Füchse, die Greifvögel und manchmal auch die Wölfe oder Elche. Die Natur braucht keine Einladung. Wenn Lebensräume wieder entstehen, zieht auch die Natur wieder ein. Der Mensch plant das alles. Das ist irrsinnig. Aber die Natur macht ja bekanntlich öfter, was sie möchte. Die Natur entscheidet, welche Arten tatsächlich im neuen Wohnzimmer einziehen. Das beste Beispiel? Prinz Azur von Sonnenfeder, Botschafter tropischer Königreiche oder allgemein bekannt als Bienenfresser. Der kleine bunte Vogel, der eigentlich aus der wärmeren Mittelmeerregion wie Spanien, Südfrankreich, Nordafrika oder Vorderasien stammt, lebt in den lockeren Steilhängen ehemaliger Tagebauer und die ihm ideale Brutplätze bietet. Fischadler jagen in den neuen Seen. Vor 50 Jahren hätte das noch keiner vorhergesagt. Und ich habe den Satz schon gesagt. Die Lausitz ist nicht wieder Natur. Sie ist etwas Neues. Die Rekultivierung bedeutet eben nicht, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der Wald von 1900 kommt nicht zurück. Er ist verloren. Das Dorf Horno kommt nicht zurück. Es ist verloren. Der Boden liegt nicht mehr dort, wo er einmal lag. Er hat sich einmal komplett selbst verdaut. Aber es entsteht eine neue Landschaft mit neuen und mehr Seen, mit neuen Wäldern, neuen Tierarten, mit neuen Geschichten. genau das finde ich den eigentlichen Zauber der Lausitz. Nicht, dass sie sich verändert hat, dass sie sich verändern musste, sondern dass man ihr heute beim Entstehen zusehen kann. 2018 wurde das Lausitzer Seenland gemeinsam mit dem Biosphärenreservat Spreewald mit dem Europäischen Gartenpreis in der Kategorie Beste Entwicklung für das europäische Kulturerbe bedeutender Kulturlandschaft ausgezeichnet. Aber ist die Lausitz denn jetzt damit fertig? Jein. Die touristischen Seen sind weitestgehend fertiggestellt. Aber das Lausitzer Seenland an sich ist nicht fertig. Es gibt weiterhin kleinere Restlöcher, aktive Tagebaue wie Nochtenreichwalde und Welzow Süd. An dieser Stelle also nochmal eine kleinere Korrektur meiner Worte. Ich habe häufig gesagt, dass das Lausitzer Seenland entstanden ist. Eigentlich stimmt das gar nicht. Das Lausitzer Seenland entsteht immer noch. Und es ging mir bei meiner Recherche für die Folge ganz oft so, dass ich eine Zahl gelesen habe, dass ich sie nochmal gelesen habe. Dann habe ich den Taschenrechner rausgeholt und Fußballfelder, Saarländer, Berlin und Titanics dazugenommen, um eine Relation zu diesen Zahlen zu bekommen. Und erst dann habe ich angefangen zu begreifen, in welchen Maßstäben dort gearbeitet wurde. Und ich lasse das Ganze jetzt nochmal Revue passieren und dann denke ich mir immer noch, Wahnsinn, was für Dimension, das ist Wahnsinn, das ist Irrsinn, das ist verrückt. Aber um den Bogen ganz zum Anfang wieder zu schließen. Oben, vom rostigen Nagel aus, von der Steinitzer Treppe, vom Turm am schweren Berg, schaut alles so aus, als wäre es schon immer da gewesen. Die Seen, die Wälder, die Wege. Doch vieles, und ich habe es auch in der Folge schon gesagt, ist jünger als ich. Manches von den Dingen, die heute da sind, liegen auf Orten, die nicht mehr existieren. Die Lausitz wird nicht wieder Natur. Sie wird etwas Neues. Denn dort, wo heute der Sedlitzer See liegt, war vorher kein See. Dort, wo heute Segelboote fahren, war vorher auch kein Wald. Und davor war dort vielleicht mal ein Dorf oder eine Ackerfläche. Die Landschaft kehrt nicht zurück. Sie verwandelt sich. In diesem Sinn und nach dieser heute wirklich langen, langen, langen Folge verabschiede ich mich vorerst von dir. Wenn du Feedback hast, lass es mich gerne wissen. Schreib mir auf Instagram auf imkopfweltenbummlerin. Dort gibt es bestimmt auch noch weitere Bilder zur aktuellen Folge. Wenn nicht, folgen die in den kommenden Wochen. Denn ich muss gestehen, während die Folge online geht, fahre ich gerade mit Dori und meinem Sohn durch Deutschland und wir genießen den Sommerurlaub. Es handelt sich hier also um eine vorproduzierte Folge. Schau also gerne auf meinem Instagram-Feed auf imkopfweltenbummlerin vorbei und auch auf meinem Blog Nah weit weg habe ich über den einen oder anderen Spot schon einmal geschrieben, von dem ich heute erzählt habe. Und diese Folge, weil sie auch so unglaublich viele Fakten enthält und Zahlen, wird dort in abgewandelter Form noch einmal auftauchen. Wir hören uns also hoffentlich entspannt und ausgeruht in 14 Tagen wieder. Lass dich gerne wieder überraschen, womit genau. Aber ich glaube, es wird definitiv nicht so lang wie heute. In diesem Sinn, sei nah, sei weit, sei weg. Ciao!